Ja, liebe Geschwister, Karfreitag, der Tag der Kreuzigung, der Tag der Trauer. Karfreitag, ein Tag, der für sich betrachtet das Ende bedeutet. Schluss aus Feierabend. Ausweglos und, wie gesagt, für sich isoliert betrachtet, ein Tag des vermeintlichen Scheiterns. Karfreitag, ein Tag, der für viele schwer erträglich ist. Und wir merken es auch an uns, es ergreift uns. Ja? Es fällt uns schwer. Ein Tag, der eine bleierne Schwere trägt. Alles steht still. Die Geschäfte sind geschlossen. Nicht umsonst ein stiller Tag. Was fange ich an, wenn um mich herum alles ruhig ist, gerade dann, wenn ich nicht weiß, worum es geht? Und für manche steht diese Ruhe im Gegensatz zu der Freiheit des verlängerten Wochenendes. Vielleicht kommen daher auch diese Forderungen, zum Beispiel das Tanzverbot abzuschaffen. Immerhin 38% der Deutschen sind gegen das Tanzverbot an Karfreitag. Womöglich, weil sie tatsächlich nichts mit dem Tag anfangen können. Und dieser Stimmung, ja, dieser Schwere, dieser bedrückenden Stimmung entfliehen wollen. Wieder andere machen aus dem Karfreitag den K-Freitag mit C. Der eine oder andere hat es vielleicht gestern in der Zeitung gelesen, auch in Erkenschwick, ja, wollen sich mittlerweile Leute treffen und ihre getunten Autos vorführen. Ja, so ist das. Ich denke, wir sind uns der Bedeutung dieses Tages schon bewusst. Wir wissen, worum es geht. Und wir wollen uns diesen Tag in dieser besonderen Stimmung und auch der Dramatik und Spannung dieses Tages stellen. Deswegen sind wir hier. Der Predigttext zum Karfreitag ist thematisch ja auch klar. Es ist eigentlich nur die Frage, aus welchem Evangelium oder vielleicht aus dem Alten Testament, welcher Text es denn nun konkret ist. In diesem Jahr ist der Lukas dran. Bevor ich den Text lese, möchte ich nur eine kurze Anmerkung noch zum Lukas machen. Der Lukas berichtet distanziert. Im Vorwort zu seinem Evangelium in den ersten Zeilen schreibt er und stellt klar, dass er Tatsachen berichtet. Tatsachen berichtet man am besten dann und am glaubwürdigsten, wenn es eine gewisse Distanz gibt, wenn man emotional nicht so eng gebunden ist. Und zudem war Lukas auch kein Augenzeuge. Er hat sein Evangelium sorgfältig recherchiert und hat das auch wirklich mit der gebotenen Sorgfalt getan, hat das sauber gemacht. Und unter der Leitung des Heiligen Geistes hat er es dann niedergeschrieben und für uns erhalten. Ja, das soll auch reichen an Vorrede. Ich lese uns den Text aus Lukas 23, die Verse 32 bis 49. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das los. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten. Und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke meiner, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert, und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her gefolgt waren, und sie sahen dies. Ja, soweit dieser Text, ist auch ein bisschen länger. Und wie gesagt, es ergreift einen, wenn man das liest. Ja, dieser Text erzählt den Hergang der Kreuzigung, das Geschehen auf dem Golgatha-Hügel vor den Toren Jerusalems. Der mehr als fragwürdige Prozess gegen Jesus war abgeschlossen. Das Todesurteil war gefällt. Die römische Vertretung hatte die Exekution übernommen und nun fand sie statt. Der Lukas berichtet uns das Wesentliche, ohne große Ausschmückungen, nüchtern, sachlich. Deshalb stellt er auch manche Dinge in Nuancen anders dar als die anderen Evangelisten. Jesus trägt hier zum Beispiel keine Dornenkrone, wie bei den anderen dreien. Jesu letzte Worte sind nicht so sehr von dem Kampf gegen den Tod und die Mächte der Finsternis geprägt. Bei Lukas steht das tiefe Vertrauen auf den Vater im Vordergrund, wenn Jesus sagt: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und zu dem ganzen Geschehen gehört auch, dass Menschen darin verwickelt sind. Menschen, die ganz unterschiedlich auf das reagierten, was sie sahen. Und das wollen wir uns mal genauer ansehen. Wir wollen das betrachten und daran deutlich machen, wer Jesus ist. Zugleich erkennen wir an einigen Punkten, dass damit eine Reihe alttestamentlicher Verheißungen in Erfüllung gegangen ist. Wir können also schon jetzt festhalten, die Kreuzigung Jesu war kein vermutlich sinnloses Scheitern. Es entsprach vielmehr dem souveränen Ratschluss Gottes. Die Erfüllung der Zusagen aus dem Alten Testament weist Jesus zudem als den aus, der von Gott gesandt ist. Ja, schauen wir uns einige der Menschen an, die Lukas in seinem Kreuzigungsbericht erwähnt. Da sind zum Ersten die Peiniger, die Jesus gequält haben. Das Besondere im Handeln Jesu war ja, dass er sich ohne Widerspruch dem grausamen Geschehen der Kreuzigung hingab. Willig ließ er sich hinrichten. Willig ließ er den Schmerz zu, der schier nicht auszuhalten war. Grobe Nägel wurden durch seine Hände und Füße getrieben, um ihn am Kreuz zu befestigen. Er tat dies im Bewusstsein, dass ihm dieser Weg vom Vater zugewiesen worden war. Und er ging den Weg im Gehorsam. Jesus erduldete diesen Weg willig, aber da er auch ganz Mensch war, hatte er bestimmt auch Angst. Er litt, er hatte Schmerzen. Deutlich wird das bereits auch vor diesem Geschehen in Gethsemane. Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir haben gerade den Jesaja-Text gehört von Renate, das vierte Gottesknechtslied. Der Prophet hatte 700 Jahre vor der Kreuzigung Jesu geweissagt, dass der Messias zu den Übeltätern gerechnet wird. Das wird uns in Lukas' Bericht bestätigt. Jesus wurde zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Und darüber hinaus, er selbst wurde ja an diesem Tag zum größten Verbrecher der Welt. Denn Gott rechnete ihm die Sünden aller Welt zu. Vor der irdischen und himmlischen Gerichtsbarkeit war Jesus schuldig geworden. Er befand sich in der Gesellschaft derer, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren und die dafür bestraft werden mussten. Und in dieser Situation betet er für die Sünden seiner Peiniger. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Offenbar konnte man hören, dass Jesus diesen Seufzer zu seinem Vater im Himmel ausstieß, und es blieb nicht verborgen, dass hier kein normaler Verbrecher hingerichtet wurde. Es ist an sich ja schon ungewöhnlich, dass ein Mensch gegenüber Menschen, die einem Böses antun, eine solche Gesinnung an den Tag legt. Wir können uns vorstellen, dass die römischen Soldaten, die diese grausame Arbeit der Kreuzigung erledigten, nichts anderes taten, als einen Befehl auszuführen. Sie konnten nicht ahnen, wen sie dahin richteten. Und trotzdem suchte Jesus mit seinem Gebet die Vergebung und damit das ewige Leben für die, die seinen Tod verursachten. Auch für sie trat er vor Gott ein. So ist Gott. Er liebt seine Feinde, er segnet, die ihn verfluchen. Ganz genau so, wie Jesus es selbst gepredigt hatte in der Bergpredigt. Ja, und zugleich erfüllte sich das Wort aus Psalm 22, dass die Kleider geteilt und über das Gewand das Los geworfen wird. Blicken wir auf die Zuschauer. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er denn der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Ja, viele Leute waren da. Und wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann war so eine öffentliche Hinrichtung häufig ein grausiges Spektakel. Das galt auch von der Hinrichtung Jesu. Was dort geschah, das ging unter die Haut. Und manchen Menschen gefällt sowas. Die Schaulust der Masse wurde an dem entsetzlichen Geschehen befriedigt. Viele kamen zusammen, Gaffer, die aus der sicheren Distanz die Augenweide hatten, Mitläufer, die ihre Fahne nach dem Wind hängten und einmal Hosianna und dann Kreuzige ihn gerufen hatten. Selbstgerechte, die laut dachten, recht so. Und sicherlich waren auch Religiöse dabei, die einst Jesus gefolgt waren, aber sich inzwischen enttäuscht von ihm abgewandt hatten, weil er nicht für ihre jüdischen Ziele kämpfte. Sie alle und sicher noch viele mehr standen da und schauten zu. Keiner von ihnen verstand, was das Geschehen auf Golgatha bedeutete. Die Entscheidungsträger des Volkes, die Obersten, die rechtfertigten das von ihnen gefällte Todesurteil. Und sie spotteten: Wenn er denn wirklich der Christus ist, dann müsste er sich doch helfen können. Aber weil er sich nicht hilft, darum ist er es nicht. Ganz einfach. Darum ist er ein Betrüger. Und darum geschieht ihm Recht. Und mit dieser Lüge meinten sie, ihm Recht zu sein. Und als Jesus dann von den Toten auferstanden war, da wurde ihre Verlogenheit offenbar. Denn sie wollten dann erst recht nicht an Jesus glauben. In ihrem Spott wurde vielmehr ihr Unverstand offenbar. Sie waren verblendet und gefangen in ihrem Denken. Sie konnten auch in Kenntnis der Verheißung nicht den Messias in Jesus erkennen. Und Jesus hatte ihnen viel Anlass gegeben, zu glauben, dass er der Messias ist. Zu glauben, dass er der ist, der von Mose verheißen wurde und dass er der von Jesaja beschriebene Gottesknecht ist. Und mit seinen Worten am Kreuz gab Jesus ihnen noch einmal Anlass, das zu glauben. Die Obersten und auch die Soldaten, die waren blind. Pilatus hatte am Kreuz die Aufschrift anbringen lassen: Dieser ist der König der Juden. Darauf spielen die Soldaten an und spotten in gleicher Unkenntnis: Bist du der König der Juden? So rette dich selbst. Dieser Spott war eine Herausforderung für Jesus, eine Versuchung. Jesus hätte wohl Kraft seiner Gottheit und Macht vom Kreuz herabsteigen können. Uns fällt dabei bestimmt auch der Bericht über die dreifache Versuchung Jesu ein. Der Teufel versucht Jesus und fordert Wunder von ihm. Es wäre Jesus ein leichtes gewesen, diese Wunder zu vollbringen, aber das hätte ihn von seinem göttlichen Auftrag abgebracht. Auch hier bei der Kreuzigung hätte Jesus ein wirklich eindrucksvolles Zeichen setzen können, wenn er vom Kreuz herabgestiegen wäre. Aber damit wäre er ungehorsam gewesen. Und theologisch weiß ich nicht, wie es mit der Dreieinigkeit dann weitergegangen wäre. Aber der Auftrag der Versöhnung zwischen Gott und Mensch wäre an dieser Stelle erstmal gescheitert gewesen. Insofern verfolgte Jesus die Versuchung, dem letzten und schwersten Schritt, dem Tod, auszuweichen bis ans Kreuz. Der Versuchung nachzugeben, war weder sein Wille noch seine Bestimmung von Gott her. Er sollte und wollte mit dem Tod die Strafe für die Sünden der Welt bis zum letzten Schritt tragen und damit die Rettung der Welt erwirken. Im Gehorsam gegenüber Gott, seinem Vater im Himmel, widerstand er auch dieser Versuchung. Gott sei Dank. Dann gibt es noch das Gespräch mit dem Verbrecher. Dass Jesus den Übeltätern gleichgerechnet wurde, war ja eigentlich gar nichts Neues. Denn schon vorher wurde ihm vorgehalten, ein Freund der Zöllner und Sünder zu sein. Diese Gesellschaft findet nun noch eine Steigerung, indem er zwischen zwei richtigen Kriminellen gekreuzigt wurde. Wahrscheinlich wurden sie wegen Raub oder Mord exekutiert. Und es blieb nicht aus, dass auch diese beiden in die Diskussion eingebunden wurden. Die Exekutierten, alle drei, waren ja noch bei Bewusstsein. Sie standen ja erst am Anfang des Todeskampfes. Und von daher wundert es nicht, dass der eine bei Jesus das sucht, was Menschen, die vor dem Tod zurückschrecken, eben suchen. Er klammert sich in seiner Verzweiflung an jeden noch so kleinen Strohhalm Und er spricht Jesus an. Er meint, er könnte eine Chance nutzen. Er fordert Jesus heraus. Bist du der Christus, so rette dich und uns auch. Doch dann schaltet sich der andere ein und sagt, ja, der hatte das von ihm begangene Unrecht erkannt und war bereit, seine Strafe zu akzeptieren. Er wusste, dass er nicht nur vor Menschen, sondern auch vor Gott schuldig war. Und mehr noch, er konnte sehen, dass Jesus eben nichts getan hatte, was ihn schuldig gemacht hätte. Er erkannte in ihm den Gerechten, den von Gott verheißenen Messias. Er hatte das Vorrecht, direkt neben dem Retter der Welt die letzten Stunden seines bis dahin gescheiterten Lebens zu verbringen. Und aus dieser Einsicht heraus bat er Jesus, Herr, gedenke meiner, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Da wollte er gerne dabei sein. Und Jesus gab ihm die außerordentlich weittragende Antwort, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aus diesem Wort werden drei Dinge deutlich. Nämlich erstens, Jesus war nicht gekommen, ein irdisches Reich aufzubauen. Sein Auftrag war, das Paradies, das ewige himmlische Reich Gottes wieder aufzuschließen. Christi Reich sollte nicht von dieser Welt sein. Zweitens gibt dieses Wort eine Antwort auf die Frage, was mit dem Menschen, der an Jesus Christus glaubt, im Tode geschieht. Dieser Mensch wird sich im Paradies wiederfinden, im vollkommenen Reich Gottes, in der neuen Schöpfung. Und schließlich wird drittens an diesem Wort deutlich, dass der Mörder trotz seiner kriminellen Vergangenheit und trotz der Exekution, die ihm hier widerfuhr, ewiges Leben haben würde. Ja, dass er als Gottloser in Christus sein Heil fand. Hier wird sichtbar, wie gnädig Gott wirklich ist, wenn ein Mensch seine Sünden bekennt und bei Christus Hilfe sucht. Hier wird sichtbar, wie ein Mensch ohne Werke vor Gott gerecht wird. Kommen wir noch zum Tod Jesu. Jesus starb verhältnismäßig früh. Der Todeskampf eines Gekreuzigten dauerte manchmal mehrere Tage. Und deswegen berichtet Markus, dass Pilatus sich gewundert habe, dass Jesus bereits am späten Nachmittag jenes Tages tot war. Aber auch dies ist eine Erfüllung eines alttestamentlichen Hinweises, nämlich, dass dem Passahlamm kein Bein zerbrochen wird. So wurden auch Jesus die Beine nicht zerbrochen, wie man es gewöhnlich tat, um den Tod der Gekreuzigten schneller herbeizuführen. Jesus starb vielmehr, indem er sein Leben in die Hände seines Vaters im Himmel gibt. Er betet laut und hörbar, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann verschied er. Die ganzen Umstände des Todes Jesu weisen auf das Handeln Gottes dort auf Golgatha hin. Eine dreistündige Finsternis tritt ein, so als wollte Gott diesen Ort zum finstersten Ort auf der ganzen Welt machen. Immerhin lagen in diesen Stunden die Sünden der ganzen Welt auf den Schultern Jesu. Auch in diesen Geschehnissen geht eine alttestamentliche Weissagung in Erfüllung. Joel hatte verkündet, im Blick auf die Zeit des Messias, ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Diese Dinge geschahen am Tag der Kreuzigung. Dass mit dem Opfer Jesu eine Zeitenwende eintrat, wurde auch daran deutlich, dass der Vorhang im Tempel von oben bis unten zerriss. Dieser Vorhang versperrte den Weg und den Blick in das Allerheiligste des Tempels. Nun zeigte Gott an, dass der Weg ins Allerheiligste frei ist. Das eine große Opfer, das die Sünden der Welt wirklich sühnte, war nun vollbracht. Im Opfer Christi haben alle Menschen Zugang zu Gott. Und ich möchte noch mal kurz auf die Finsternis zu sprechen kommen. Dazu kann man ganz klar festhalten, dass es sich nicht um eine Sonnenfinsternis gehandelt hat. Das Passafest geschah zum Vollmond, so wie Ostern auch auf den ersten Vollmond im Frühjahr fällt, auf den Sonntag danach. Und beim Vollmond steht der Mond von der Erde aus betrachtet auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne. Er geht im Osten auf, wenn im Westen die Sonne untergeht. Und für eine Sonnenfinsternis muss der Mond zwischen der Erde und der Sonne stehen, wie es beim Neumond der Fall ist. Und eine solche Sonnenfinsternis dauert maximal 7 Minuten 33 Sekunden. Sie ist also deutlich kürzer als das, was Lukas hier berichtet. Bei der Finsternis während der Kreuzigung handelt es sich also um eine Finsternis, die mit unserem Wissen nicht zu erklären ist. Ja, dann komme ich zum Schluss. Wie stehen wir zu der Kreuzigung Jesu? In welcher der beschriebenen Personen finden wir uns wieder? Die Frage stelle ich mir auch. Soll das Geschehen uns bloß unter die Haut gehen? Sollen wir betroffen und sprachlos davon Kenntnis nehmen? Sollen wir uns wieder davon abwenden, so wie die Mehrzahl der Gaffer? Lukas sagt, die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten um. Sollen auch wir uns abwenden in dem Gedanken, dass eine solche Exekution nun mal nichts mit einem Gott der Liebe und dem Heil der Welt zu tun haben sollte? Diese Frage stellt sich uns heute genauso. Wer glaubt der Predigt vom gekreuzigten und auferstandenen Christus? Wer wendet nicht sein Angesicht desinteressiert ab? Interessiert mich nicht, betrifft mich nicht. Die Bibel weist uns in großer Eindeutigkeit darauf hin, dass dort am Kreuz unsere Sünden bezahlt wurden, dass Jesus die Strafe für unsere Sünden getragen hat. Das ist Gottes Weg, uns zu retten. Einen anderen gibt es nicht. Und er ruft uns auf, an Jesus Christus zu glauben und die Verheißung, die Gott mit dem Tod Christi verbunden hat, zu ergreifen. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Dann gilt uns heute genauso wie dem Räuber an der Seite Jesu, dass wir das ewige Leben haben. Schlussendlich wird auch uns wegen der Sündhaftigkeit unseres Lebens im Angesicht des Todes nichts anderes übrig bleiben, als das Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und die Bitte, dass Gott uns um Christi willen gnädig sein möge. Dann aber begegnet uns Gott in derselben Gnade, die er dem Verbrecher damals zuwandte. Die Gnade, die nicht danach fragt, ob wir sie verdienen können, sondern die uns ohne unser Verdienst in Christus frei und umsonst geschenkt wird. Zu dieser Gnade rufe ich uns heute. Wir haben sie durch den Glauben an Jesus Christus im Vertrauen auf sein Wort, das uns Lukas verkündigt. Wir dürfen gewiss sein, dass derselbe Jesus, der damals am Kreuz dem Verbrecher den Eingang ins Paradies zusagte, auch für unsere Sünden gestorben ist. Amen.